RTL.
RTL. Background am Gespräch.
Und damit geht es los mit dem Background mit den zwei Experten Claude Müller und Ulf Nierbass.
Bleib daheim, als weiterhin das Motto nur dem mal leben. Der Virologie-Professor Claude Müller geht zum einem guten Beispiel für. Wir sind an der nächsten Stunde mit ihm über den App verbunden. Wir haben dann auch ein Gast um Kirchspiel am Studio, natürlich am Respekt von den neidischen Hygienekonditionen. Bei mir als der Portparol von der Covid-19-Taskforce, den Direktor vom Luxemburg Institute of Health, den Dr. Ulf Nierbass. Guten Mittag, die Herren.
Ja, guten Tag.
Guten Mittag.
Wir sind noch nicht durch, hat die Gesundheitsminister Paulette Lehnert gestern an Strache noch die Weltgesundheitsorganisation hat gewarnt. Es darf die aktuellen Maßnahmen nicht zu sehr rückgängig machen, für die 12 von den Leuten, die sich mit dem Coronavirus ausstürchen, nicht deutlich an die Luft geht. Eine Exit-Strategie wird die eine Woche vorgestellt, ohne zu viel vorzugreifen. Ein Aspekt davon, Claude Müller, als für euch ganz klar ein Mundschutz. Wie weit ist das aus Ära wie so wichtig?
Also der Mundschutz muss ich sehen als eine zusätzliche Möglichkeit, das Risiko von einer Überdrohung von der engen Person auf die andere zu reduzieren. Wir schwätzen immer über Reduzieren vom Risiko, und das ist ein Moyen, genauso wie das Social Distancing und all die Handwaschen ein Moyen sind, so fährt auch der Mundschutz, wenn es richtig gemerkt ist, zu einer Reduktion vom Risiko.
Ulf Nierbass, Sie haben, als Sie am 1. April bei uns zu Gast waren, gesagt, die Vorschrift, eine Maske zu tragen, wäre abhängig vom Verlauf der Infektionen und Sie wären nicht sicher, ob eine solche Vorschrift nötig wäre. Wie sehen Sie das heute, 11 Tage später?
Also ich muss sagen, dass der Verlauf der Neuinfektion in Luxemburg sich ja sehr positiv entwickelt hat, insofern als die Zahlen zu sinken scheinen. Ich denke, dass die Maßnahmen, die vom Gesundheitsministerium vorgeschlagen wurden, mit sehr viel Disziplin von der luxemburgischen Bevölkerung eingehalten wurden. Deswegen, abgesehen davon, dass ich nicht in einer Position bin, über Vorschriften überhaupt zu entscheiden, aber trotzdem denke, dass eine weitere Verschärfung mit solchen Maßnahmen im Moment nicht nötig scheint.
Am europäischen Ausland ist ein Mundschutz an der Öffentlichkeit zum Teil schon Pflicht. Zum Beispiel an Österreich, bei einem deutschen Opern, hat jener als erste Stadt an Deutschland dezidiert, dass er just noch an den Supermarkt gehen oder den öffentlichen Transport fallen, wenn er eine Maske anhat. Herr Müller, der verfolgt mehr wie sicher die Entwicklung auf diesen Plätzen. Kann ihn du aus wissenschaftlicher Sicht schon echt Konklusionen ziehen oder wird das noch zu früh?
Also ich meine, das ist sicher noch zu früh, für da echt Konklusionen zu ziehen, weil wir wissen ja, dass es mindestens 7 bis 14 Tage dauert, bis wir sehen, wie viele Krankheitsfälle auftreten. Aber ich meine trotzdem, wenn der Mechanismus, wie Masken funktionieren, versteht, dann gesagt Ihnen, dass das aber zu einer Reduktion beiträgt. Und wie gesagt, das ist eine Maßnahme zwischen verschiedenen. Und wenn wir logisch wissen, an was für Situationen die Leute sich ausstechen. Ne? Zum Beispiel, wenn wir gesehen, dass an einer Apotheke, wo systematisch, also das an Apotheke, wo den Personal Masken dreht, dass da wenig Fälle vorkommen an den letzten 3 Wochen, wo wir an dem Lockdown sind, dann kann ich natürlich so, und das ist ein guter Moyen für die Leute zu schützen, die an einer Apotheke stehen, oder das E von dem Moyen, die Leute zu schützen, die haben den Take stehen. Und da kann ihn da so, man mit den Moyen könnte man dann eben entsprechend so Geschäfte abmachen. Also ich meine, wenn wir lehren aus dem, das ist mir ganz wichtig, dass wir lehren aus dem, was wir gemacht haben, die 3 letzten oder 4 letzten Wochen, dass wir wissen, was für ein Moyen, was für ein Mesuren haben dazu gefordert, dass wir auf bestimmten Plätzen Männerfälle haben. Und wenn wir gesehen, dass auf anderen Plätzen mehr Fälle sind, muss man verstehen, für was das der Fall ist.
an Asien sind so Schutzmasken eigentlich schon etwas ganz Normales. Nicht oder nicht just wenn's irgendeinem Virus, mehr auch wenn's der Luftqualität. Für uns in Europa ist es am Alltag nicht Usus. Geht ihr vielleicht ein bisschen komisch geguckt, wenn ihr mit einem Mundschutz ankaufen geht. Aber sollte die Maske nicht doch als Zeichen von Solidarität und Respekt gesehen, für den Jodoma da vor allem die anderen schützt?
Genau, also ich meine, das ist ganz wichtig. Es gibt ja eins, der argumentiert, dass es falsch Sicherheitsgefühl gibt. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es genau umgekehrt ist. Wenn jemand eine Maske auf die Straße geht und sieht, dass es eine Maske hat, dann erinnert ihr euch daran, dass wir in einer speziellen Situation sind, wo ihr euch von den anderen Leuten auch weghält. Eine Maske ist also nicht nur ein Schutz von der Tröpfcheninfektion an die eine oder andere Richtung, sondern das ist auch eine Art Erinnerung, dass die Situation, an der wir da dran sind, dass die eben speziell ist und dass wir uns entsprechend zu verhalten. Ich ging wirklich mengen, dass eine Maske drohen auch dazu feiert, dass wir das Social Distancing besser anhalten.
Der Tisch geht am Anfang immer daran erinnert, dass er auf Sachen aufpassen muss, wenn er so eine Maske am Gesicht hat.
Ganz genau, ganz genau. Also ich meine, das ist so ein offensichtliches Zeichen, dass wir nicht an einer normalen Zeit sind, sodass wir auch vielleicht sogar besser daran denken, uns Fingern zu waschen, das ich auch soll machen, wenn die Maske unten aussteht, dass wir aufpassen, was wir aufpacken und so weiter. All die Sachen, meine ich, also in so gesehen ist auch die Maske als etwas, aufgesehen von dem effektiven Schutz, den die Maske bietet, gesehen ich das auch als eine Möglichkeit, für uns immer daran zu erinnern, dass wir nicht an normalen Zeiten sind.
Und gibt ihr auf den Weg, für die Maske obligatorisch zu machen oder geht eine Rekommendation durch?
Ja, also ich ging so, die Lützburg Bevölkerung hält sich ja relativ gut und so mal Vorschriften oder Rekommendationen. Ich hätte kein Problem damit, wenn ihn das doch ging, wirklich vorschreiben. Ein Problem ist natürlich an die Gesinnung, haben wir genug Masken, aber wegen Art von Masken können wir die Leute zur Verfügung stellen oder können die Leute sich beschaffen. Ich meine, das ist natürlich ein Thema, das nach ein paar separat diskutiert gehen wir auch durchgehen, aber vielschläger Lösungen, wie in das kann umgehen.
Gesundheitsminister hat gestern gesagt, in den letzten Wochen, wären 192.000 Masken verteilt gehen. Es möchte den Unterschied zwischen FPP2-Masken, FPP3-Masken, den vielleicht wirklich dem professionellen Sektor sollte überlassen. Aber es geht auch auf viele Plätze gewiesen, wie man sich einen Mundschutz selber basteln oder bieten kann. Es geht gesagt, es soll ein Cutting holen. Es geht auch zum Teil von Filtern für Kaffeesmaschinen. Geschwärt oder die Konsequenz von Tuten für einen Staubsauger. Ob was muss ich beim Material aufpassen?
Also ich ging so ein mein Vorschlag wäre wirklich, dass Zonte da auch ein bisschen vorausgeht an ein bisschen Anleitung gibt, was für Stoff vielleicht besser ist, was für Männer gut ist. So Stifter, die mit dicht sind, die mehr absorbieren, die eventuell elektrostatisch gelöst sind, oder Stifter, die nicht einfach geworben sind, mehr die aus einem Kunststoffmaterial sind, was das sind alle so, also schwierig für das im Detail zu beschreiben. Aber da kann ich aber etwas Stress lehren. Und dann eben ein einfaches Prinzip, den ich gesehen wenn der schwer könnt, an der Maske atmen, dann hast du Luftwiderstand groß und dann hast du auch die Möglichkeit für Partikeln abzufangen vom Tissu, ist dann noch gut. Und ich bin noch mal ein bisschen viel geflohen, dass wenn ich etwas selber möchte und gesagt habe, oh, da kann ich aber gut dadurch atmen, dann hast du wahrscheinlich nicht so einen immens guten Schutz, weil entweder nicht gut Ulleid auf den Seiten oder dass einfach der Stoff zu viel durchlässig ist. Mit der kann ihn sich dummer da helfen. Es menger sich, das ist aber meine persönliche Meinung, und ich mache das auch so, dass ihn dann ein Tempo-Snöchnappig-Band dran lädt oder sogar zwei, dass ihr gesagt, aha, okay, du geht noch zusätzlich dann absorbiert.
Die sollte Zonte muss vorausgehen. Möchte das eventuell nicht genug?
Also ich meine, an diesem Fall war ja ursprünglich den Tenor, dass Masken nicht gingen bringen. Ich meine, lo wissen wir, dass das vielleicht für von allem war, weil Masken nicht zur Verfügung wären oder nicht genug zur Verfügung wären. Lo, wenn man lo, tatsächlich so eine Maske können ein wichtiges Element sein von dem Rollback, von einer Exit-Strategie. Da wäre es sicher gut, wenn dann gesucht ging, was das besser, zum Beispiel, dass Masken richtig ulein, also einfach Instruktionen gehen, wie das kann, Mäses gut machen, wenn ihn sich selber ein Mäscht oder ein Märchen lässt, dass ihn da kann, so, und aha, die du hast gut, die du hast Männer gut an. Ich meine, ganz wichtig ist, dass sie relativ groß sind, dass sie wirklich nur es an bis Innerte können gehen, wirklich das aufdecken. Aber bis bei Dauern. Und dann, wenn du hast dann natürlich relativ große Luftwiderstand, muss genug Absorptionsmaterial sein, dass das eben Feuchtigkeit an Tröpfchen aufgefangen gehen.
Muss ich sonst noch auf Sachen aufpassen? Wie ist es mit dem Waschen? Weil das muss ich die Maske waschen, da wird gesagt, das kann ich so bei 60 Grad an der Schäfchen lehnen. Wäre das sehr gut da?
Also der Virus ist ja relativ temperaturempfindlich. Das heißt, muss ich einen Schäden zwischen dem, was der Virus braucht, für inaktiviert zu gehen. Und andererseits, was Material von der Maske aushält. Und ich meine, Material muss das natürlich für dich mal aushalten. Wie zum Beispiel, wenn da so ein Material streckt. Das ist schon mal ein gutes Sache, für den Virus jedenfalls aufzudaten. Wo an der Schäfchen lehen, kann ich noch das machen. Also ich fand, alles, was zum Beispiel Temperatur erhöht, den Zeitfaktor ist auch ein wichtiger Faktor. Wenn dir die Maske lang genug leihen lässt, dann können wir darüber streiten, wie lang, genau 2D, 3D, dann ist letztlich der Virus auch aufgestorben. Aber danach, ob der Heizung merkt, ob ein Arzt weiß, dass er die Heizung nicht kontaminiert, also an einem Tut zum Beispiel, man, da könnte er das merken, und die könnte sogar rotieren, wenn er da pur hat und so weiter. Also, da geht es, manchmal muss ich ein bisschen gesunden Menschenverstand benutzen, da können die manchmal auch zu guten Konklusionen. Aber es ging helfen, wenn irgendwie eine Instruktion ging kommen, wo die Sachen einfach ein bisschen zusammengefasst sind, wie ich da kann am besten behalten.
Da geht auch vor allem davon gesprochen, dass eine Maske und ihn auch eventuell Negativeffekte kann tun. Ulf Nerbers, welche wären das möglicherweise, wenn man im Vorfeld klar und deutlich kommuniziert, dass es sich um eine zusätzliche Maßnahme handelt? Welche negativen Effekte könnte man haben?
Also über negative Effekte, ich glaube, es ist schwer, sich vorzustellen, wie eine Maske tatsächlich negative Effekte haben könnte. Es hat da verschiedene Meinungsäußerungen gegeben, dahingehend, dass wenn man sich die Maske dann abnimmt, möglicherweise eine virusbeladene Maske abnimmt mit den Händen und sich dann ins Gesicht fasst, dass dann die Infektionsgefahr größer sind. Das macht einen für sich keinen Sinn. Also das macht, wie ich das bereits gesagt habe, schon in der Argumentation wenig Sinn. Also zu konstruieren, warum eine Maske schädlich sein könnte, ich glaube, das ist ein weiter Weg. Also davon, glaube ich, kann man sicher absehen, ob Masken hilfreich sind. Ich glaube, die Argumentation von Professor, von meinem Kollegen war sehr klar, dass es hilft, dass es sicher praktisch hilft, dass es vor allen Dingen auch psychologisch Sinn macht. Daher also das Argument, dass Masken schädlich sind, um das nochmal zusammenzufassen, aus meiner Sicht ist, glaube ich, schwer nachvollziehbar.
Wir reden über Masken. Wie ist es mit anderen Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Handschuhen? Was würden die bringen?
Also die Frage an mich, also Handschuhe, natürlich wird das Virus auf Oberflächen, kann sich das Virus auf Oberflächen über mehrere Tage halten und weiter infektiös sein. Deswegen die Anleitung, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Die Frage von Handschuhen, also wir haben Laborhandschuhe oder Latexhandschuhe, die normalerweise im Arbeitsrhythmus in Labors und Krankenhäusern benutzt werden, die wären natürlich schon wieder sehr, sehr hilfreich. Allerdings auch da, wie geht man damit um, wie trägt man diese Handschuhe, wie oft können die wiederverwendet werden? letztendlich, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich der Sache bewusst ist, dass über Oberflächen Viren übertragen werden können und dass Handdesinfektionsmittel und regelmäßiges Händewaschen da schon einen sehr großen Unterschied machen. Also jetzt Handschuhe und Masken, da ist klar, dass die natürlich theoretisch sehr hilfreich sind, aber das ist immer eine Frage, ob man die entsprechenden Mengen bekommt. Wenn wir eine Empfehlung an die Bevölkerung geben, müssen wir auch in der Lage sein, entsprechende Mengen vorzuhalten. Natürlich ist es möglich, sich Handschuhe oder Mundschutz zu improvisieren, aber by and large, wenn man das zu einer Regel machen möchte, wenn man eine Vorschrift einführen möchte, dann kann man das meiner Ansicht nach nur aufgrund der Tatsache, dass man den Leuten entsprechend Material vorhalten kann. Und sowohl Masken als auch Handschuhe, wenn sie nicht wiederverwendet werden, wenn sie nicht häufig wiederverwendet werden, glaube, dann kann es schnell Engpässe geben. Wir haben, um auf diese Tatsache aufmerksam zu machen, natürlich auch in anderen Bereichen Maßnahmen, die wir theoretisch einführen könnten, einführen wollen, wo allerdings das Problem der Versorgung und der Versorgungsketten dann tatsächlich jetzt anfangen, eine Rolle zu spielen. Wir haben
Maßnahmen?
Ja, also zum Beispiel die Beschaffung von entsprechenden Testkits, serologisch oder virologisch. Wir wissen, welche Kits wir brauchen würden, aber wir haben eine sehr effektive Cellule de Procuration im Ministerium, im Gesundheitsministerium. Aber selbst für die Profis ist es schwer mittlerweile, das Material eben so ranzubekommen, wie wir es für ein ideales Szenario brauchen würden.
Claude Müller, die rot die Leute nicht just den Masken zu dienen, mit die durch die Dränge und Herz sich abzuschreiben, wenn ich das denn wo war. Wie war das dazu wichtig?
Naja, was ich ganz wichtig fand für den the Rollback, für die Exit-Strategie, ist, dass wir wissen, wen, was für Bevölkerungsgruppen, sich in einer Situation umgestachen. Also was für Verhaltensweisen, was für berufliche Privataktivitäten, was für Wohn-Erbissituationen, was für Altersgruppen, was für Bevölkerungsgruppen und so weiter, sind besonders gefährdet. Weil dann die während dem Lockdown gefährdet sind, also das sind ja dann die positiv getestet gehen, wir könnten die also am Detail de Profil von denen am Detail erstellen, aber man darf wissen, wie de Profil von denen ist, dass sie wahrscheinlich auch die Hanno beim Rollback am meisten dazu beidrohen, also am meisten infektionsgefährdet sind, an dem da dazu beidrohen, dass der Virus sich weiter kann verbreiten. An Loas da war natürlich ein bisschen schwierig, von das sind Leute wissen, wo sie laufen. Ich meine, die Inkubationszeit holen wir mal um, die ist irgendwo zwischen 6 plus minus 1 Tag, also bei dem Gros von den Leuten. Aber wenn der Leute fragt, wo war da für 6 Tage, dann ist das in Umständen ein bisschen schwierig, dass man sich da wirklich daran erinnern kann. Und dafür hatte ich proposiert, dass die Leute sich sollen notieren, was sie speziell am Lauf, also all der gemerkt haben, was für Kontakte sie eventuell hatten, wo sie hier waren, sind sie einkaufen gegangen, sind sie den Tag zu Hause geblieben, sind sie mit Erbiskollegen, was tun und so weiter. All die Sachen, die kann in sich nur 7 Tage oder kann in sich 7 Tage normalerweise nicht so genau erinnern. Und dafür hatte ich proposiert, dass in sich das notiert. Und dann die Leute, die dann positiv getestet gehen, die können da gefroht gehen, was hat er dann für 5 plus minus oder 6 plus minus 1 Tag gemerkt. Und da können sie hier Notizen gucken und so, naja, dann das habe ich gemerkt. Und dann, wenn ich all die Resultate zusammenbringt, da kann ich eventuell feststellen, okay, dadurch ist ein Risikoaktivität oder dadurch ist ein Risikoplatz oder dadurch ist ein Risikoverhalten. Und dann kann ich daraus natürlich schließen, dass ich ob du speziell gezielt kann intervenieren.
Ulf Nierbass, Sie nicken, das heißt, Sie sind damit einverstanden, Sie sehen das gleich.
Also ich glaube, dass es gibt verschiedene Mittel, die wir als wichtig und grundlegend erachten, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, bei einer Exit-Strategie. Aber die eine, die Professor Müller hier vorgetragen hat, ist, dass man die Kontakte nachvollziehen kann. Das ist natürlich essentiell, da stimme ich zu. Wie man das genau machen kann, da gibt es dann verschiedene Methoden. Aber die Essenz, also im Prinzip das Nachvollziehen der Kontakte, wann diese stattgefunden haben, ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ich denke, das ist auch ein Thema, das wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen.
Claude Müller, dir hat es auch gespart, es braucht eine Meidonien. Gibt es dann den Moment schon Informationen darüber, ob vielleicht verschiedene, ob es verschiedene Städte gibt, wo es mehr infiziert gibt, vielleicht verschiedene Berufsgruppen? Hat es doch schon irgendwelche Donien?
Also, was ich natürlich weiß, das sind die Informationen, die natürlich mit erhoben gehen, wenn ein Test aufgeht, also ein Aufstrich aufgeht. Also da steht natürlich mal die Adresse drauf, da steht Alter, Geburtsdatum und so weiter, die persönlichen Daten stehen da drauf, sodass das durchaus möglich ist, zum Beispiel aufgrund vom Alter, aufgrund von der Adresse und so weiter zu wissen, wo sind lo Hotspotten oder was für eine Altersgruppe sie besonders gefährdet. Wo ich nicht weiß, wie viel bekannt das, da das zum Beispiel, was die beruflichen Aktivitäten sind, ob es Leute sind, die tatsächlich während dem Lockdown beruflich aktiv waren, an was für einen Bedingungen sie beruflich aktiv waren, sind Leute, die mit Klienten zu tun haben, mit Patienten zu tun hatten, mit älteren Leuten zu tun hatten, zum Beispiel in einem Altersheim, sind es Leute, die um Bau geschafft haben, sind es Leute, die, ob, wie weit die Informationen da sind, das entzieht sich eigentlich Menge Kenntnisse. Ich hoffe, dass in der Dosi, weil das ist ein wichtiges Element, wir können gezielt uns mesuren, wie wir sie zurückholen, wenn wir Exit-Strategie implementieren. Das wäre extrem wichtig, Informationen, die wir da bräuchten.
Und das sind Informationen, die zum Beispiel die Etude Convince so liefern, die den letzten Mittwoch offiziell angekündigt gauf, dass den wichtigsten Forschungsprojekt, den am Zusammenhang mit dem Coronavirus, den Moment zu Lützburg geht, Ziel ist es, Daten zu kreieren, wie sich den Virus an der Bevölkerung verbreitet, Ulf Nierbass.
Ja, genau. Sie müssen sich vorstellen, dass wir gerade in einem Pandemieszenario sind, das ist so in der letzten Generation nicht gegeben hat, seit der spanischen Grippe. Das heißt also, wir haben ein sehr aggressives, fortschreitendes Virus. Wir haben natürlich Bilder aus der Lombardei und im Grand Est und sehen, wohin diese Pandemie führen kann. Und in diesem Rahmen müssen von den Entscheidungsträgern und den Politikern weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Der Gegensatz zu anderen Problemen oder Krisen, die wir vorher hatten, Finanzkrisen, dass da sehr viele Daten da sind, dass wir sehr viel wissen, dass wir sehr viel auf ein großes Erfahrungsspektrum zurückgreifen können, das ist hier überhaupt gar nicht der Fall. Wir wissen sehr wenig. Und ich glaube, die Rolle der Taskforce also von Research Luxemburg ist es, zusammenzuarbeiten, um möglichst schnell und dezidiert Fakten zu schaffen, aufgrund derer unsere Politiker dann die besten Entscheidungen zeitnah treffen können. Und die Prävalenzstudie ist ein Kernelement dessen. Es wird sehr viel geredet, es wird sehr viel diskutiert. Im Moment die Faktenlage dahinter, zum Beispiel, wie hat sich das Virus konkret in der Bevölkerung verbreitet, ist weitgehend unbekannt. Wir wissen nicht, wie viele Leute infiziert wurden, ohne Symptome zu haben. Wir wissen nicht, wie sich die Immunität aufbaut in der Bevölkerung. Wir wissen nicht, ob Leute, die infiziert wurden und Immunität aufgebaut haben, ob die nochmal infiziert werden können. Wir wissen nicht, welche Stämme, welche verschiedenen Virusstämme, Virusformen die Patienten infiziert haben. Und wir verstehen nicht, wie die sehr unterschiedliche Krankheitsschwere, der Krankheitsverlauf zu erklären ist. Und die Prävalenzstudie versucht da Einsichten zu geben und versucht Fakten zu schaffen, aufgrund derer dann unsere Politiker die entsprechenden Entscheidungen treffen können, auch bezüglich einer Exit-Strategie.
Also Convince, ein ganz wichtiges Projekt, viel zu wissen, wie es in Zukunft mit dem Coronavirus umgeht. Wir schwätzen noch weiter über die Etude. Vielleicht also aber geschwind Zeit für Neuigkeiten.
RTL. RTL. Backgrounds am Gespräch.
Und damit geht es weiter mit der Emission Background am Gespräch.
Guten Mittag. nochmal, also wir hatten gerade vier und Neuigkeiten angefangen, über den Projekt Convince zu sprechen, den letzten Mittwoch offiziell angekündigt ist. 1500 Menschen, die zufällig rausgesicht gehen, respektiv rausgesicht gehen, machen damit. Es geht darum, für mehr Daten über den Coronavirus zu kriegen, für zu wissen, wie sich den Virus an der Bevölkerung verbreitet, wie heißt Dunkelziffer ist. Ulf Nierbers, stehen die Teilnehmer schon fest und wann könnten die ersten Tests durchgeführt werden?
Die Teilnehmerliste wird zufällig ausgesucht. Das passiert jetzt. Es gibt dann, man braucht natürlich Consent-Formen, das heißt, die Leute, die sich in diese Studie mit einbegeben, müssen Einverständniserklärungen abgeben. Das wird online gemacht. Ich glaube, das ist sehr neu. Da war Knär, die Ethikbehörde, sehr progressiv auch, um diese Studie schnell auf den Weg bringen zu können. All diese Dinge, die werden jetzt vorbereitet und am Dienstag werden die ersten Probanden dann in die Studie mit eingegliedert und auch am Dienstag und am Mittwoch können dann die ersten Tests beginnen.
Für diese Studie werden zwei verschiedene Tests benutzt. Auf der einen Seite die sogenannten PCR-Tests, auf der anderen Seite die Antikörpertests. Wie können Sie den Unterschied zwischen den beiden Tests erklären?
Das eine, der PCR-Test, ist der Nachweis auf den Virus, auf das Vorhandensein des Virus. Das heißt, man prüft danach, ob die virale DNA, also die Erbinformation, im Sputum oder im Rachen oder im Nasenraum vorhanden ist. Damit kann man dann ganz klar zeigen, ob diese Person infiziert ist. Leute, die infiziert sind, wenn sie symptomatisch sind, werden in diese Studie nicht mit einbezogen. Nur dann, wenn sie keine Symptome haben, asymptomatisch sind, das ist eines der Kriterien, oder oligosymptomatisch, das sind halt verschiedene kleinere Symptome, die nicht direkt auf eine Krankheit hinweisen. Das heißt also, das sind Leute, die haben das Virus, die tragen das Virus. Die Antikörpertests dagegen, die deuten darauf hin, dass sich bereits Immunität aufgebaut hat im Körper. Das ist also dann, wenn das Virus nicht mehr nachweisbar ist, aber der Körper gegen das Vorhandensein des Virus eine Antikörperreaktion erzeugt hat, dann wird man das nachweisen können. Das ist also der Aufbau der Immunität. Man sieht also zwei Dinge. Auf der einen Seite, wie weit hat das Virus die Bevölkerung bereits durchdrungen? Wie groß ist die Dunkelziffer? Und wie groß ist der Aufbau oder wie schnell ist der Aufbau der Immunität in der Gesellschaft? Und das sind zwei grundlegende Maße, die wir kennen müssen.
Gerade im Zusammenhang mit der Heinsberg-Studie in Deutschland wurde in den letzten Tagen viel über die Zuverlässigkeit der Antikörpertests gesprochen. Ist es richtig, dass wohl verschiedene Tests auf andere Coronaviren reagieren und somit die Zuverlässigkeit eigentlich in Frage gestellt ist?
Ja, also wir haben verschiedene Coronaviren. Es gibt verschiedene Stämme, eben nicht gerade diesen SARS-CoV-2-Strain, der Schnupfen verursacht. Und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass es Kreuzreaktionen gibt, dass also die Antikörper andere virale Partikel erkennen. Das ist natürlich ein Problem, weil wir gerade jetzt aus der Erkältungssaison herauskommen und es durchaus möglich ist, dass natürlich Antikörper gegen die anderen Coronaviren vorhanden sind. Das heißt, das wären dann falsch positive. Wir würden dann eine Immunität messen, die gegen das Virus, das Coronavirus, das wir uns gerade anschauen, überhaupt gar nicht bestehen würde. Das heißt also, wie groß ist die Spezifität der Assays oder dieser Tests, die wir benutzen? Das ist unterschiedlich von Test zu Test. Es gibt verschiedene Qualitäten. Was man machen muss, ist die entsprechenden Kontrollen mit einführen. Kontrollen, das heißt also, ob der Test zum Beispiel gegen Blutsamples oder Blutproben, die aus den vorhergehenden Monaten entnommen wurden, ebenfalls eine Reaktion zeigt. Wenn das der Fall ist, dann kann man annehmen, das sind falsch positive. Das andere sind aber aktive Messungen. Man kann einen Inaktivierungsassay machen, der direkt auf das Vorhandensein des Virus hindeutet. Und solche Kontrollen müssen flankierend mit eingezogen werden, um die Validität eines Testkits, so wie es benutzt wird, klar darzustellen. Und hier in Luxemburg mit der Taskforce werden natürlich all diese Arbeiten angegangen. Also ich glaube nicht, dass wir hier in Gefahr laufen, Studien zu erzeugen, die dann nicht, die in irgendeiner Weise hinterfragt werden können.
Also in der Taskforce gibt es verschiedene Arbeitsgruppen und da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich spezifisch mit diesen Tests beschäftigt.
Genau, also diese Taskforce jetzt, das ist also diese Reaktion darauf, dass wir sehr schnell Wissen brauchen und das natürlich in Luxemburg eine exzellente Basis an akademischem Wissen vorhanden ist. Das ist jetzt die Universität Luxemburg, die Forschungsinstitut, das LIST, auch das LNS, LISA, nicht zuletzt das LIH. In diesen Forschungsinstituten arbeiten 2500 Forscher aus allen möglichen Gebieten, die in dieser Fragestellung natürlich relevant werden. Das ist eine Medizin, Biomedizin, das ist auch Virologie, Epidemiologen, Statistiker, es sind auch Leute, die sich mit Wirtschaftsfragen befassen und eben auch Psychologen. Diese Leute haben die Möglichkeit, dieses Wissen schnell zur Verfügung zu stellen, aber es muss ganz einfach auch organisiert sein. Das heißt, Fragen, die von der Regierung oder den Ministerien reinkommen, müssen dezidiert behandelt werden können. Und das übernimmt die Taskforce, indem sie die Arbeitsgebiete in 13 Gruppen unterteilt hat. Mhm. Gut, und das sind halt dann Arbeiten, die auf allerhöchstem Niveau behandelt werden können. Allein um auf die Qualität der Arbeit hinzuweisen, ist es wichtig zu verstehen, dass Luxemburg mittlerweile qualitätsmäßig weltführend ist. Die Universität Luxemburg ist, wenn man die Young Universities anschaut, Nummer 18 weltweit, das Luxemburg Institute of Health für die non-akademischen Institute Nummer 15 weltweit. Hier gibt es also ein Wissen, das der Politik und den Entscheidungsträgern helfen kann. Und das ist so organisiert worden, dass dieses Wissen schnell, zeitnah und kompetent zur Verfügung gestellt werden kann.
Um jetzt nochmal auf die Antikörpertests zurückzukommen, es gibt da wohl einen, der deutlich besser sein soll als alle anderen. Mit dem will das Convince-Team auch arbeiten. Aber wie sicher ist es, dass wir genau diese Tests hier in Luxemburg bekommen? Es dürfte ja auch in diesem Fall weitere Interessenten geben.
Ja, das ist so. Das heißt, dass die Entscheidungen, die vom Ministerium in Luxemburg getroffen werden, sehr überraschend dann zeitnah, auch einige Tage oder eine Woche später, dann oft auch in Deutschland zugetroffen werden. Das ist natürlich dann ein potenzielles Problem, wenn für 80 Millionen Bevölkerung prokuriert wird, dann kann das natürlich schnell bedeuten, dass die entscheidenden Stocks, also die Vorhaltungen, aufgebraucht sind. Aber in diesem Fall ist die Entscheidung getroffen worden, den Test zu prokurieren, der die höchste Qualität aufweist. Den Namen kann ich jetzt natürlich nicht nennen, des Tests, aber da wurden auch entsprechende Kontingente zugesichert. Ich habe heute die Testresultate bekommen. Das ist jetzt Work Package 4, das ist die Arbeitsgruppe 4, die sich mit den Qualitätsanalysen dieser Tests befasst. Und das Resultat ist, dass tatsächlich hier bestätigt wurde, was wir schon vorher gelesen haben, dass diese Tests also sehr spezifisch sind und sehr wenig Variabilität aufweisen.
Wir haben es schon kurz angesprochen, langfristig werden nur die Menschen untersucht, die keine oder nur milde Symptome haben. Wieso ist das wichtig?
Es ist wichtig, um die Dunkelziffer kennenzulernen. Wir haben ja ganz verschiedene Mortalitäts- oder Case-Mortality-Rates. Das heißt, der Virus scheint, wenn man sich die Daten anschaut, aggressiver zu sein in Italien oder in Frankreich als zum Beispiel in Deutschland. Da kann es natürlich viele verschiedene Erklärungen für geben. Es könnten verschiedene Stämme sein, ist aber wahrscheinlich nicht der Fall. Was wahrscheinlicher dazu beiträgt, ist die große Zahl der Dunkelziffer. Wie viele Leute tragen das Virus, sind aber asymptomatisch? Und letztendlich hängt das von der Testzahl ab. Wenn wir sehr viele Tests machen und sehr viele asymptomatische Infizierte finden würden, würde das natürlich dann die Mortalitätsrate des Virus senken. Das zu verstehen ist wichtig, ist auch sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt über Release-Szenarien nachdenken, wenn wir Kontingente von Arbeitsgruppen oder bestimmten sozialen Gruppen aus den restriktiven Maßnahmen entlassen, ist es sehr wichtig zu verstehen, wie viele von diesen asymptomatisch Positiven in diesen Kontingenten sich befinden, weil das ist entscheidend, um eine Aussage darüber zu treffen, wie eine zweite Welle verhindert werden kann.
Dunkelziffer, da tun wir schon pur mal ugeschwärt, für eine pur Wochen heute geheischt. Et kind den schätzen, dass die Dunkelziffer ungefähr ja fünfmal so heisch ist wie 12 von den Infektionen. Claude Müller, ist die Schätzung im Moment nach aktuell?
Also ich ging so, wir haben ungefähr ja 3000 Fälle hier am Land, bei einer Bevölkerung von 600.000. Da sind wir da ungefähr ja bei 0,5% von der Bevölkerung. Wenn man sogar in eine Dunkelziffer holen von 10, die hat 5 gesagt, bon, ich gehe nur, sind Schätzungen, die gehen bis 10%. Mhm. Da kommen wir ungefähr auf 30.000 Fälle, das wären ungefähr 5%. Ich meine, unseren Lockdown, den ist so gut, dass wir eben nicht können erwerben, dass wir nur eine Herdenimmunität erreichen. Aber wer sie wirklich ist, das weiß man nicht. Und das ist der Grund, für wer eben die Etude gemacht hat, die den Dr. Nierbas gerade erklärt hat.
Wer da war die Regel als Virolog von diesem Projekt? Und was für, ich nenne es mal, Überraschungen oder unerwarteten Dingen, könnt die Etude an ihren Anmatt zu springen?
Also, der Change, was ging passieren, das wäre, wenn wir logisch gefunden, dass wir 50% durch Seuchung haben. Das wäre wirklich, das wäre super. Dann wären nämlich ganz, ganz viele Leute, die schon, die wären durch Krankheit durch. Und sie müssten sie nicht nach einem durchmachen. Wir gingen auch können feststellen, ob die Leute dann tatsächlich auch nicht nur einen Antikörper haben, sondern auch protegiert sind. Ich ging aber echt so, dass man lo bei der Disziplin von unserer Bevölkerung echt, also das ist das nicht negativ, also das ist noch nicht falsch verständigt. Ich meine, die Leute machen ja aber immens gut mit bei all denen Rekommendationen, die von der Santé, von der Regierung kommen. Das heißt, dass man, das wird natürlich auch dazu gefordert, dass uns Krankheitszahlen auch gemächlich herabgehen, nehmen, kontrollieren, dann auch unser Gesundheitssystem nicht überlässt das. Aber das wird dann aber auch gleichzeitig dazu gefordert, dass, oder wird wahrscheinlich, du hast mich noch meiner Meinung gefragt, ne, dass man wahrscheinlich, ich hatte nicht viel mehr wie 5% an, oder vielleicht auch nach 8% Durchseuchung haben. Wie gesagt, ich wäre ganz froh, wenn ich mich gegen irre, dann wäre ich schon bei 20, 30, 50%.
Ulf Nierbas, wie sehen Sie das?
Ja, ich meine, das wäre natürlich ideal, wenn die Infektionszahlen tatsächlich viel höher wären, weil natürlich auch dann die Mortalität des Virus sehr viel geringer wäre. Das wäre sicher eine positive Überraschung, da würden wir alle drauf hoffen. Es gibt natürlich auch Dinge, die wir nicht finden wollen.
Zum Beispiel?
Das war zum Beispiel, dass man findet, dass Leute, die Antikörper entwickelt haben, indem man mit diesen Tests IgA oder IgG nachweisen kann, dass die nochmal infiziert werden könnten. Das heißt also, dass diese Immunität oder dieses Prinzip der Herdenimmunität dann sehr schwer erreichbar wäre und dass wir wirklich darauf warten müssen, dass es einen Impfstoff gibt oder ein anderes Therapeutikum, um diese Krankheit zu behandeln.
Also es heißt ja, 60-70% der Menschen würden sich infizieren. Da spricht man von Herdenimmunität. Wie lange braucht das, bis die Leute infiziert sind? Wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben, kommt das ja nicht so schnell.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das ein Ziel ist, also Herdenimmunität zu erreichen. Das wurde ja auch mal kurz in Holland und in England angedacht. Das heißt, dass man eine gewisse Durchseuchung einfach zulässt. Aber der Preis dafür ist sehr hoch, weil das ist eine Infektion, die sehr schnell zuschlägt und deswegen auch sehr viele, sehr schwere Fälle gleichzeitig erzeugt. Und was wir dann tun, dass wir unser Gesundheitssystem natürlich völlig überlasten. Dass, wenn wir das vermeiden können, glaube ich, müssen wir das vermeiden, weil das heißt ja nicht nur, dass dann Leute, die behandelt werden können, nicht behandelt werden können, weil keine Kapazitäten da sind, sondern das heißt natürlich auch, dass in dem Fall das Gesundheitssystem, die Ärzte, die Schwestern natürlich progressiv aus dem Arbeitssystem herausgenommen würden, weil sie auch infiziert werden. Um das zu vermeiden, drückt man ja die Kurve, dadurch verlängert man auf der anderen Seite aber diesen Punkt, bis Herdenimmunität erreicht ist. Also ich denke, Herdenimmunität ist ein sehr problematisches Ziel, das wir auch über Monate nicht werden erreichen können.
Claude Müller, wie sieht ihr das? Herdenimmunität zu viel riskant?
Also ich meine, ich denke, hier kommen wir vielleicht dahin, möglicherweise geht es dafür für Druck schon ein Wachsen, den funktioniert, dann muss man nicht bis dahin kommen. Mir werde ich jedenfalls nicht können werden, wie das am Anfang gebissen gesagt ging aus Oran Deutschland. Aber wir gucken, dass man Herdimmunität kriegt. Wir können den Lockdown nicht so lange unhalten. Besonders wenn wir davon ausgehen, dass man im Moment recht nach einer 10% Herdimmunität sind. Das heißt, oder einer 10% Immunität sind. Das heißt, dass man dann so lange, wir können nicht werden, bis wir bei 50% oder 70% sind. Das ist ja absolut klar. Das heißt, was wir machen müssen, wir müssen wirklich an den nächsten Tag, an den nächsten Tag darüber nachdenken, wie wir weitermachen, wie wir die ganze Bevölkerungsquarantäne lockern, was für Maßnahmen. Und da sehe ich also einen ganz wichtigen Punkt. Wir müssen wissen, was für die hospitalisierten Patienten sind natürlich die Patienten, die eine schwere Krankheit haben, die müssen stationär behandelt gehen. An was sind die auf der Intensivstation landen, an was sind die unter Krankheit sterben. Bon, verschiedene Sachen wissen wir da. Wir gehen nicht gerne wirklich mehr genau wissen. Wir wissen natürlich, dass altersbedingt Leute mehr an Gefahr sind. Für uns allem interessant wäre zu wissen, wer das mit den Junge. Wie viele Junker haben wir? Also, wir kriegen mal den Medianalter gesagt. Es wäre hilfreich, da ein bisschen besser zu wissen, wie viele haben wir da zum Beispiel unter 50. Wenn wir da unter 50, wenn wir dann immer ganze Pur unter 50 haben, die wirklich ein Tratement haben, welche Kategorie von Leuten sind das? Sind das Junker? Relativ Junker, die zusätzlich Krankheiten haben, die sich identifizieren lassen. Sodass man können sagen, uns Mortalität, uns schwerer Krankheitsverlauf, die sind an einer bestimmten Altersgruppe, die Altersgruppe aus, international gesehen, fängt die bei 60, 65 an, Gefährdung, mir eine hohe Gefährdung zu haben. Aber in den Jungen können wir da so zum Beispiel, dass Junker, die mit einem juvenilen Diabetes oder die mit kardiovaskulären Problemen haben, wenn wir wissen, dass sind von allem die sind, die gefährdet sind, da können wir eine Reverse Isolation machen von denen Bevölkerungsgruppen oder denen Patienten, die eine besondere Gefährdung haben. Und da können wir die Ahner alle Gerichten sozusagen freilassen aus der Isolation. Und die können sich infizieren, los, weil sie selbst, weil das ein Kollektiv ist von Nicht-Vulnerablen, die sich dann eben können infizieren, an die auch nicht dazu feiern, dass das Gesundheitssystem überlöst wird. Das heißt, wir müssen die Personen, die besonders vulnerabel sind, die muss man an Reverse Isolation setzen, an die ganz an alles drüber setzen, für die zu schützen, weil das sind nämlich die, die wirklich gefährdet sind, sowohl bei den Jungen und dann natürlich bei den älteren Personen. Und ich meine, das ist eine Menge an sich nur ein ganz wichtiger Teil von einer Exit-Strategie.
Das ist ein Teil, den auch an Deutschland zu einer von den Phasen, von den vier oder fünf Phasen gehört. Ulf Nirbers, welche anderen Aspekte muss man bei der Exit-Strategie berücksichtigen?
Also ganz wichtig, was Kollege Professor Müller gesagt hat, ist erstmal die Identifikation und die Isolation von Risikogruppen. Und das sind genau die hier genannt worden. Dann ist es aber so, dass es auch schwere Krankheitsverläufe unter jungen Menschen gibt. Wir haben gerade gesehen, dass Boris Johnson, relativ jung noch, auf Intensivstationen war. Es heißt also, wir müssen verstehen, welche anderen Risikofaktoren es gibt, auch für jüngere Menschen, für einen schweren Krankheitsverlauf. Und das ist eine weitere Studie, die wir angegangen sind. Trotzdem, ich glaube nicht, dass wir warten können, bis wir die Studienergebnisse haben. Die Frage, die wir diskutieren für ein Release, ist immer ein Abwägen von Interessen. Das Interesse der Gesundheit oder die Gesundheit der Bevölkerung. Auf der anderen Seite gibt es viele, viele andere Erwägungen, die Politiker mit einbeziehen müssen. Es gibt wirtschaftliche, es gibt Sicherheits-, es gibt psychologische Erwägungen. Die Frage ist, muss man das eine gegen das andere abwägen? Also ich denke, dass wir in Luxemburg ja in einer ganz besonderen Situation sind. Ganz anders als Frankreich oder Deutschland. Das Land ist sehr hoch entwickelt, die Bevölkerung nimmt an den Maßnahmen sehr diszipliniert teil. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, das sehr effektiv ist, und wir haben eine sehr starke Forschung. Ich denke, dass wir hier in Luxemburg durchaus versuchen können, diesen Kreis zu quadrieren, dass wir einfach Maßnahmen einführen können, die sowohl ein wirtschaftliches oder ein soziales Wiederbeleben zeitnah erlaubt, ohne die Gesundheit der verschiedenen Gruppen zu gefährden. Und das, was man tun kann in Luxemburg, das ist einfach großflächig testen. Man kann.
Aber es wird schon viel getestet.
Ich glaube, dass was getestet wird in Luxemburg ist bereits jetzt auf europäischer Ebene Spitze. Aber man kann ganze Gruppen oder Berufskontingente, die man aus diesen Restriktionen, aus diesen restriktiven Maßnahmen entlässt. Es ist machbar, man kann sie testen, sehr große Mengen, zwischen 50 und 100.000 Tests pro Woche sind machbar hier in Luxemburg. Wann der Zeitpunkt für diese Tests der richtige ist, das würde sich aus der Prävalenzstudie ergeben, aber das ist machbar. Und das andere ist, dass man dann halt jetzt schon, also in dieser Mitigationsphase, in der relativ frühen Phase, durch solche Tests das Durchseuchungsniveau auf ein Niveau drücken könnte, das man andernfalls erst im Juli erreichen würde. Das heißt, man ist dann relativ sicherer, aber das alleine wird auch nicht reichen. Und da hat Kollege Müller ja am Anfang gesagt, wie wichtig es ist, dass man dann über dieses Kontaktdarstellung ganz schnell Infektionsketten nachvollziehen kann. Das heißt, wenn wir jetzt vorstellen, wenn wir große Kontingente getestet hätten, wird es trotzdem noch weitere Infektionen geben. Aber man nimmt einfach an, dass die Infektionszahl so niedrig ist, dass man dann die Infektionsketten nachvollziehen kann. Ist nicht einfach, weil das Coronavirus sehr infektiös ist. Das heißt aber, wenn man Methodiken hätte, diese Kontakte schnell und effizient nachzuvollziehen, das heißt, diese mit beiden, das großflächige Testen und das Contact Mapping gemeinsam, glaube ich, würden es uns erlauben, auch zeitnah relativ sicher solche Szenarien anzudenken.
Die Covid-19-Taskforce arbeitet auch unter großem Zeitdruck. Es interessiert natürlich, wann erste Resultate da sind, aber wie gefährlich kann auch dieser Zeitdruck oder eine zu schnelle Veröffentlichung von Teilergebnissen sein?
Ja, sehr, sehr wichtig. Also ich denke, es gibt ja, das ist wirklich das Zeitalter der Experten. Also ich denke, es gibt so viele Leute, die sich dazu äußern. Und die Gefahr ist natürlich, dass man sich äußert aufgrund der persönlichen Meinung. Der Wissenschaft kommt eine ganz besondere Rolle zu. Ich glaube, unsere Glaubwürdigkeit und unsere Verantwortung ist, dass wir in dieser Phase wirklich nur Daten und Fakten an die Öffentlichkeit bringen, die fundiert sind. Und ganz wichtig ist, dass wir die beste Qualität der Forschung unseren Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen. Das geschieht unter Zeitdruck natürlich, aber ich denke nicht, dass es in dem Rahmen, wie wir das jetzt machen, einen Kompromiss an Qualität gibt. Ich denke allerdings, dass wir uns genau überlegen müssen, wie und wann wir an die Öffentlichkeit gehen. Und mein Gefühl ist, dass es gibt ein sehr großes Bedürfnis der Öffentlichkeit, so viel wie möglich zu wissen. Auf der anderen Seite, von der wissenschaftlichen Seite, glaube ich, ist es unsere Verantwortung, die Dinge zu sagen und an die Öffentlichkeit zu tragen, über die wir uns wirklich sicher sind. Und da wissen wir eigentlich noch sehr viel weniger, als so im Allgemeinen vorgegeben wird. Deswegen wichtig, dass wir jetzt Fakten schaffen, schnell Fakten schaffen und das auf qualitativ höchster Ebene tun.
Wenn man sagt schnell, von welcher Zeitspanne redet man im Allgemeinen?
Also das zum Beispiel die Convince-Studie, das ist eine longitudinale Studie. Das heißt, wir fangen an, diese Gruppe jetzt zu analysieren. Eine erste Analyse, ein erster Durchsatz von Analysen. Und das wird dann über die Zeit wiederholt, damit man sieht, wie sich das Virus durch die Gesellschaft durcharbeitet. Die ersten Ergebnisse können eine Woche nach Beginn der Studie vorliegen. Das würde heißen, dass wir nach einer Woche oder sagen wir konservativ 10 Tage später dann erste Daten haben würden, die uns sagen, wie groß ist die Dunkelziffer tatsächlich effektiv in Luxemburg, unter den Luxemburgern, und wie hoch ist die Zahl der Leute, die bereits Antikörper aufgebaut haben.
Das heißt, übernächste Woche?
Ja, ich denke, also ich kann klar sagen, es ist immer ein bisschen schwierig, sich da öffentlich zu äußern, aber ich bin da auf dem Laufenden, was diese Tests anbetrifft. Wir fangen am Dienstag an und je nach Rate, also wir müssen dann sicher eine Woche warten. Also von Dienstag in einer Woche würden wir diese Daten haben können.
Mir sind noch nicht so durch, weil der Gesundheitsminister gestern vor dem langen Osterweekend gewarnt, wo ihr sicher gerne besonders das gibt machen, wie du hinbleiben. Mit Claude Müller wird das eher rot und Leute, lo, ob das im Samstag.
Also ich meine, die Rekommendationen, die die Zante rausgeht, für, rausgehen wird, für die letzten oder die letzten Wochen, die sollte man diese nicht abgehoben, die sollte man auf jeden Fall weiter abbehalten und konsequent abbehalten, auch wenn es ein bisschen schwierig ist mit dem verlängerten Weekend. Und es wird so schön, dass wir sollten man das auf jeden Fall abbehalten, das ist ganz klar. Mit vor ist natürlich wenig, fängt man an, die Mesuren zu lockern. Das ist eigentlich die ganz große Frage. An was sind Kriterien? Was muss man wissen, für anzufangen, die Mesuren naja, zurückzudrehen? Das ist natürlich eine extrem schwierig froh, das ist eine politisch froh, mit das auch eine wissenschaftlich froh. Und das ist Antwort muss natürlich knowledge-based sein, natürlich aufgrund von den Kenntnissen, die ich für drin noch schon genannt habe. An einem anderen wichtigen Tool, nämlich den wir vielleicht noch nicht so angeschaut haben, mit dass die Contact Tracing zum Beispiel über moderne Technologien über Handy und so Geschichten, ohne aber die persönlichen Datenschutz tangieren, eigentlich auch solche wichtigen Dinge. Die will man natürlich auch schon meistens tun, wenn man aufhängen, den Rollback zu machen. Ich meine, du weißt, den Dr. Nierbas, die weißt du auch dazu, wie das Stand da vielleicht schon ist.
Ulf Nierbas, Claude Müller, es bleiben noch immens viele Fragen, die schafft und den Antworten. Wir haben heute viel interessante Explikationen gekriegt. Als Zeit ist aber leider River, die hat uns viel Donne gegeben. Wir werden in den nächsten Wochen an dich auch sicher, ob ich zurückkommen. Merci für heute. Ihr alle guten, merci für das Nullaustern. Passt auf euch ab und denkt doch und die Anna, denkt näher, Maske vielleicht, wann dafür und dir geht.
Vielen Dank. Was mehr als wir noch mal ausgehen.